Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods.
So, willkommen zurück zu Geschmackssache, dem Podcast von Try Foods. Heute bin ich bei Florian Domberger in seiner Backstube in Moabit und wir beide reden über das faszinierende Grundnahrungsmittel Brot.
Ich habe mal 4 Brötchen mitgebracht, oder Schrippen, wie man hier in Berlin sagt. Und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, beziehungsweise ich bin mal einfach gespannt, was Florian zu diesen verschiedenen Schrippen sagt. Kannst du hier mal hernehmen? Also wie gesagt, wir haben hier so 2 längliche, einen so ein Rundling und einen so ein abgerundetes, fast quadratisches Brötchen. Alle recht hell. Wie gehst du davor, wenn du jetzt zum Beispiel ein Brötchen testest oder Brot testest? Was guckst du dir an?
Also was ich als erstes mal, ich schaue es mal außen an. Das ist gefällig, was ich hier sehe. Also dieses, ich habe jetzt hier so vor mir so ein viereckiges Brötchen. Das ist 4-mal eingeschnitten. Sieht sehr schön aus. Das könnte man so Tic-Tac-Toe drauf spielen.
Ja, genau.
Dann habe ich so eins, das würde ich bei uns kaufen als Schusterjungen. Ist aber sehr leicht. Und dann habe ich hier eine Schrippe, von der ich jetzt bereits sehen kann, dass es eine Maschinenschrippe ist. Und dann habe ich hier nochmal eine Schrippe und die sieht sehr handgearbeitet aus.
Okay, das ist interessant, weil die beiden, zum Beispiel, wir haben 2 so Schrippen, die sehen erstmal also von der Form her ähnlich aus. Der einen sagst du gleich maschinell und bei anderen per Hand. Woran also, siehst du das?
Also ich kann es nur nachvollziehen, so unbedingt nachvollziehen. Man sieht unten, wo sie gelegen sind oder wie sie gelegen sind. Und oben, ob sie eingeschnitten worden sind oder ob sie gewirkt worden sind. Also wir wirken unsere Schrippen. Das heißt, die Schrippen werden nicht oben eingeschnitten, sondern man nimmt praktisch, man arbeitet einen Teig, eine Teigkugel, wirkt die etwas länglicher, schlägt sie dann in der Mitte ein, und stülpt dann die 2 Seiten zusammen, dreht es um, lässt das ein bisschen ruhen und dann zum Backen dreht man das wieder um.
Ah.
Und dann kommt dieser Ausbund heraus, nicht weil er aufgeschnitten worden ist,
ja,
sondern weil da der Teig eben entsprechend gewirkt worden ist.
Ah, okay.
Und ich glaube auch die 2. Schnitte wurde eingeschnitten, weil ganz einfach weil die Linie zu perfekt ist, möchte ich mich aber nicht darauf festhalten. Das ist, also wir haben hier auf jeden Fall 4 Stücke, haben wir hier liegen. Und was ich im ersten Moment mache, ich schaue mal es außen an, wenn es gefällig ist, ist schön.
Und was findest du gefällig? Gibt es eins, was du gefällig findest?
Also das finde ich hier, die finde ich sehr, sehr schön, diese handgearbeitete, also meiner Meinung nach handgearbeitete Schrippe, die finde ich sehr, sehr schön. Aber das ist immer nur von außen und außen ist eigentlich nicht
richtig. Ja. Magst du mal probieren? Also ich nochmal dazu, während Florian das jetzt aufschneidet, also ich habe ihm vorher nicht gesagt, wo ich die her habe, also er weiß es nicht.
Also was ich zum Beispiel an der jetzt kommt, gar nicht gut finde, ist, die ist mal zu trocken.
Das ist diese handwerkliche, die du sagst.
Genau, ist, ne? Richtig. Ein bisschen trocken. Das ist innen.
Das ist aufgeschnitten.
Ich schneide die auf, dann schaue ich mal so die Porung an. Das ist so, ich würde mal sagen, so die typische deutsche, also so sieht ein Brötchen in Deutschland eben aus. Das ist jetzt nichts Besonderes. Hat so eine leichte, es ist mir zu trocken. Ist halt Weizen. Weizen verliert da relativ schnell an Feuchtigkeit. Ich fasse das so an. Das könnte feuchter sein. Und dann, was ich mache, also erstes ist, ich rieche dran.
Ich nehme mal die andere Hälfte.
Und da kommt.
Das ist ein angenehmer.
Ist ein angenehmer Geruch nach Hefe.
Ah, das ist der Hefegeruch.
Also da ist die Hefe ganz dominant drin. Das ist aber, das sind wir gewohnt, weil eigentlich alle Brötchen, alle Schrippen, die wir so kaufen, die werden mit Hefe gemacht. Das ist also nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Was ich aber sofort vermisse, ist das Aroma von Sauerteig. Also wenn das mit Sauerteig gemacht worden ist, dann ist der Sauerteig nicht dominant genug. Dann nehme ich mir aus der Krume ein bisschen was raus.
Ich mache das auch mal.
Ganz genau, und kau das. Und sag, ist in Ordnung, ist so eine.
Aber auch relativ geschmacksneutral. Also
genau,
nicht
ist sogar richtig geschmacksneutral. Aber man muss immer dazu sagen, wir sind das eigentlich so gewohnt. Also wir sind eigentlich so, ja, hefeabhängig. Nicht abhängig, das falsche Wort, aber wir sind es einfach so gewohnt. Deswegen, da fällt uns gar nichts mehr richtig
aus.
Wir natürlich jetzt schon.
Ein bisschen ganz, ganz leichte Süße und so ein bisschen das Gefühl von den ganz leichten Röst, also vom Backen merke ich so ganz hinten raus.
Merke ich gar nicht.
Ganz, ganz bisschen so.
Jetzt nehme ich die 2. Schrippe. Die sieht für mich so ein bisschen mehr maschinengemacht aus. Die hat auch etwas, was ich gar nicht so gern habe, ist, die ist wohl gesprüht worden.
Ja, sie glänzt sehr, ne? Sie
glänzt, mhm. Genau. Das mag ich nicht. Mhm.
Womit wird sowas denn besprüht? Damit die so Wasser einfach, okay.
Und die ist sehr, sehr leicht. Mhm. Also die wird so, die mal so um die 40 Gramm haben. Die ist schon wesentlich trockener. Also ich weiß nicht, wo die jetzt her ist, aber das ist schon eine Sache, da würde ich mal sagen, die ist in 2 Stunden und macht die keinen Spaß mehr. Mhm. Nehme ich mal wieder was raus von der Rieche zuerst.
Ja.
Das ist noch ein intensiverer Hefegeruch als vorher. Nehmen wir die Krume raus.
Und es ist noch so mehr schwammiger, ne? Irgendwie so dieser.
Und sie ist noch trockener. Mhm. Also die Semmel oder diese Schrippe, die schreit nach Butter.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe das schon mal gesehen, aber in Vorbereitung hier für den Podcast habe ich nochmal Michael Pollans Kochen. Kennst du das?
Ja, logisch.
Und da gibt es halt es gibt ja 4 Teile und der eine geht um Luft und da geht es ums Brotbacken.
Ja.
Und also es ist wirklich, finde ich, super interessant und sehr, sehr eindrucksvoll, beziehungsweise man lernt auch sehr viel. Und da ist auch ein Bäcker dabei, der sagt, was Sauerteigbrot für ihn ausmacht, ist, dass es eben durch das leicht säuerliche auch speichelanregend ist. Und weil und er sagte, Brote, die es nicht haben, da braucht man Wasser und die trocknen den Mund eher aus. Ja. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt gerade bei diesem Brötchen. Also, dass es sehr trocken ist, na, man muss wirklich richtig kauen und es zieht irgendwie den ganzen, also es wird kein Speichel zusätzlich produziert, sondern irgendwie der Speichel, der da ist, geht in den Teich rein und dann ist es weg und es wird trocken.
Man braucht das. Mhm. Und deswegen sage ich auch, das schreit nach Butter, aber dann habe ich zumindest hier schon allein mal das Erlebnis von Fett da drauf.
Ja.
Das macht es für mich etwas besser.
Ja.
Jetzt machen wir das dritte Brötchen. Das ist dieses viereckige Brötchen mit dem Tic-Tac-Toe-Muster da oben drin. Dieses Doppelkreuz oder was das immer ist. Schneide ich auch auf. Ist auch so leicht glänzend außen. Hat meiner Meinung nach eine schöne, ausgeglichene Kruste. Aber das heißt immer nur außen.
Also ich finde es auch ansprechend, als dieses erste, das, wo du sagtest, das ist handwerklich hergestellt, das ist mir fast zu so blass gewesen.
Das sieht man hier einen Unterschied. Also das ist jetzt schon mal ziemlich deutlich. Und zwar nehme ich jetzt meiner Meinung nach dieses Maschinenbrötchen, dieses trockene. Und schau mal, dieses viereckige Brötchen.
Deutlich größere Blasen oder Löcher drin.
Größere Porung liegt auch da dran, dass es anders aufgearbeitet worden ist. Es war in der Maschine drin, aber nicht in einer, möchte ich mal sagen, Industriemaschine, sondern in so einer, ja, so eine Rundwirken, Teigteiler und Rundwirker. Ein Teigballen wird eingeführt und dann fährt ein Messer runter, teilt das Ganze in 30 Stück und dann kommt so ein Teller runter, der wirkt jede dieser 30 Teigteile rund.
Ah.
Und das ist scheinbar damit passiert. Man sieht das da unten, hat das einen Schuss und das ist praktisch so, werden die dann aufgelegt. Und oben werden sie eingeschnitten. Da rieche ich jetzt auch mal dran. Also auch wieder ein Geruch nach Hefe, das ist ganz, ganz klar.
Ist aber ähnlich wie das erste, finde ich, ne, so Geruch.
Ist aber wesentlich feuchter.
Mhm. Oh ja. Das merkt man gleich wirklich, wenn man mit dem Finger reingeht.
Es tut mir leid, also mir fehlt da überall der Tauerteig.
Mhm.
Das ist jetzt auch, das finde ich jetzt vom Kauen her, von der Haptik her, finde ich das wesentlich angenehmer.
Ja.
Für mich von den dreien jetzt das Beste. Aber da bin ich jetzt nicht so dabei, dass ich sage, hurra, hurra. Das würde ich zwar kaufen, aber nur, wenn ich selber keine Bäckerei hätte.
Mhm.
Das soll jetzt aber nicht arrogant klingen.
Nein, von seinem eigenen Brot überzeugt. Das
genau, andersrum. Also
ja.
Dann haben wir jetzt das vierte. Das ist so ein, weiß nicht, was das sein soll, ein Rundling oder ein Schusterjunge oder sowas in der Richtung. Also der ist mal auch sehr, sehr trocken.
Da hast du was anderes drin, ne?
Ja, da ist ein Vollkornanteil mit drin, deswegen ist er auch nicht so aufgegangen. Also da ist einfach das Volumen her, ist ja viel feinporiger.
Mhm.
Und da ist ein Vollkornanteil mit drin. Das könnte sein, dass das zum Beispiel 40% Vollkorn ist und 60% Auszugsmehl. Das ist jetzt eine Möglichkeit, würde ich mal sagen. Mal probieren. Könnte feuchter sein, weil da könnte Sauerteig dran sein.
Das ist ein bisschen säuerlicher, ne?
Ja. Mhm. Also das ist mir aber zu trocken.
Mhm.
Und da ist es eben so, Bäcker wissen zum Teil, was Sauerteig tut und dass Sauerteig gut ist und bei der Kundschaft auch gut ankommt. Aber der große Unterschied zu dem, was wir tun, ist, wir lassen uns auf den Sauerteig ein. Das heißt, wir lassen den Sauerteig machen. Der Sauerteig ist nicht eine Zutat, sondern er ist eigentlich der wichtigste Teil des Prozesses. Ich kann nämlich eigentlich auch einfach nur Sauerteig zuführen, dann versäuert das so ein bisschen, gibt mir die Säure und dann kann ich damit kontrollierter backen. Und ich kann auch was ganz anderes machen. Ich kann mir den Sauerteig abkochen, dann ist er tot und dann kann ich ihn ganz kontrolliert weiterverarbeiten. Und es gibt Bäcker, die machen Sauerteig, also die züchten sich Sauerteig an und dann wird er komplett gekocht, so dass der keinen Wackler mehr macht, also die Bakterien und die Hefen sind tot und dann wird der im Backprozess zugeführt. Und dann habe ich die Säure aus dem Sauerteig und das Aroma aus dem Sauerteig, zumindest teilweise, und kann ihn ganz kontrolliert weiterverarbeiten. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache, also wir sagen immer, Björn Wiese und ich, wir verarbeiten Sauerteig Typ 1, wir haben uns voll auf die Sache eingelassen. Der Sauerteig regiert praktisch, wenn man so will, und muss nur vom Bäcker,
erlebt,
genau, kontrolliert werden. Sauerteig Typ 2 gehen wir davon aus, dass ein bisschen Sauerteig zugeführt wird, aber so, dass er nicht im Prozess dominant ist. Und Sauerteig Typ 3 ist abgekocht und dann nur noch als Pülverchen existent und eigentlich zum Schluss des Prozesses mit dazu kommt, okay, damit man dem Kunden sagen kann, wir haben hier ein Sauerteigbrot.
Das ist ein bisschen die Aromatik, aber eben genau nicht, was du vorher sagtest, was ja so wichtig am Sauerteig ist, dass da ja Prozesse drin sind, dass dort ein Gärungs- und Fermentationsprozess ja eigentlich stattfindet, der ja genau Proteine, Kohlenhydrate aufspaltet, Aromen entwickelt etc. Und es dadurch auch verdaulicher macht.
Ganz genau.
Und das Verdaulichkeit vom Brot ist ja auch nochmal ein gutes Thema. Ich finde es sehr schön, dass ihr habt ja ein großes Schild an der Kasse, wo steht, unsere Brötchen oder unser Brot hat Gluten, und zwar viel Gluten. Und Gluten ist ja gerade ein großes Thema. Es ist ja gerade so ein bisschen der Bösewicht, Gluten. Gluten ist schwer verdaulich, sollte man nicht zu sich nehmen. Immer mehr Leute haben gefühlt eine Glutenunverträglichkeit. Eine Stellungnahme ist ja schon mal dieses, du sagst, wir haben viel, aber was sagst du Leuten zu Gluten, zu dem Thema?
Also bei uns kommen fast keine Leute mehr. Es passiert noch, glaube ich, in der Woche einmal, dass jemand reinkommt und sagt, haben Sie auch was Glutenfreies? Nein, haben wir nicht. Also erstens mal ist da viel Mist mit dabei und Hype. Und ich habe mich entschlossen, weder dem Mist noch dem Hype zu folgen. Und sage ganz einfach, wir backen hier mit Gluten. Unser Weizen enthält sehr viel Gluten. Kauf's nicht, wenn du kein Gluten haben willst. Das zweite ist, ich setze mich mit den Kunden auseinander. In dem Moment, wo die Kunden sagen, sie wollen kein Gluten haben, bleiben aber aus irgendwelchen Gründen dann bei mir in der Bäckerei stehen, dann rede ich halt mit denen gerne und erkläre ihnen mal, wo ich denke, dass das Ganze herkommt. Und das dritte ist, Brot ohne Gluten macht halt nur sehr wenig Spaß. Und ich will ja, dass unser Brot Spaß macht. Und jeder kann das kaufen, was er haben will. Mhm. Aber ich mache da einfach nicht mit.
Und woher denkst du, kommt das her? Weil du sagst, du erklärst das Leuten dann, wo das deiner Meinung nach herkommt?
Also vieles hat damit zu tun, aber ich stecke da nicht so in der Materie drin. Vieles hat damit zu tun, dass Weizen überzüchtet wird. Denken wir auch genauso. Und dass diese überzichteten Getreidesorten, dass die wohl noch ganz andere Sachen nicht so gut können wie unser Mehl. Und das ist etwas, wo ich nur vermuten kann. Wenn ich versuche, Pflanzen dahin zu bringen, dass sie immer noch schneller wachsen und immer noch mehr Ertrag bringen, dann hat es unter Umständen andersweitigen Preis. Und es kann sein, dass sich das mit Gluten auswirkt. Gluten hat ja für den Bäcker einen ganz gewaltigen Vorteil, weil Gluten gibt dem Teig die Stabilität, die ich brauche, um ein großes Volumen zu erreichen. Und dadurch gibt es ja auch Bäcker, die setzen dem Teig Gluten zu. Das sind halt so die ganzen Sachen, die ich nicht mache. Also das ist praktisch, ich nehme das Material, das ich habe, und dieses Material wird fermentiert. Und das scheint auch, das ist zumindest die Rückmeldung vom Kunden, das scheint auch so zu funktionieren, dass die Leute das besser vertragen. Und das ist eine Sache, die finde ich tatsächlich sehr interessant, weil also Menschen zu uns kommen und die sagen, sie vertragen eigentlich kein Brot mehr, aber unseres vertragen sie. Aber weißt du, ich bin ja kein Wissenschaftler, sondern wir sind Bäcker. Und ich kann nur das sagen, was mir die Kunden zurückmelden. Und wenn die Kunden einfach sagen, ja, wir vertragen das, oder ich vertrage das besser, dann sage ich, hurra, dann ist es.
Ja. Ich fand es tatsächlich sehr interessant in diesem von Michael Pollan auch. Er stellt die, also ist auch nicht wissenschaftlich, glaube ich, fundiert, aber so ein Stück weit die These auf, dass gerade durch die Sauerteigfermentation schon Prozesse stattfinden, eine Art Vorverdauung ja schon stattfindet und somit eben einfach Brot für uns auch besser verdaubar ist, wenn es halt sozusagen durch die Sauerteigfermentation gegangen ist.
Also das glaube ich absolut. Also ich meine, ich bin ja so schon 53 und deswegen, ich habe ja auch irgendwann beschäftigt, fängt man an, sich mit seinem Körper zu beschäftigen und hört so ein bisschen besser zu. Und bei mir ist es halt einfach so, wenn ich schlechtes Brot vorgesetzt bekomme, dann esse ich das nicht mehr, dann weiche ich aus auf Nudeln und Reis. Feierabend. Also ich mache den Kompromiss nicht mehr. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich kann es dann nicht nachvollziehen, wenn die Leute nicht auf ihren Körper hören und trotzdem den Mist weiter essen und sich dann beklagen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Hört eurem Körper zu. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz extrem, dass ich auf mein 100%iges Roggenbrot wesentlich besser reagiere als auf unser Beutebrot. Obwohl ich unser Beutebrot absolut spitze finde. Ich esse das auch mit großer Freude. Alles wunderbar. Aber die richtige, so dieses, boah, ich bin satt. Oh, ich bin erfüllt. Das habe ich nur mit unserem Roggenbrot.
Ja. Das ist ja in Deutschland auf der einen Seite, es gibt ja kein Land der Welt, ich glaube über 300 verschiedene offizielle Brotsorten gibt es, also gibt es die Vielfalt, die es in Deutschland gibt, gibt es in keinem anderen Land der Welt. Es ist, das deutsche Backhandwerk ist oder UNESCO-Weltkulturerbe, also es ist, und jeder, der im Urlaub ist, schreit immer, oh, im Ausland, das hast du ja auch erlebt in Asien, es gibt kein gutes Brot, und das, die meisten Leute, die längere Zeit im Ausland leben und gefragt werden, was vermissen sie, ist das Brot. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich so gerade auch Berlin hier, so eine Großstadt anschaut, es gibt ja prozentual vielleicht, keine Ahnung, es ist im einstelligen Bereich, Bäckereien, die wirklich selber backen und nicht nur aufbacken, die wirklich ja Teig verarbeiten von Anfang an. Also es scheint ja irgendwie, weiß nicht, es passt irgendwie ja nicht so richtig zusammen. Kannst du das irgendwie erklären? Also auf der einen Seite sind wir so stolz drauf, auf der anderen Seite essen wir so viel Mist.
Kam vor ein paar Wochen im ZDF, gibt's auf der Mediathek.
Ja.
Der Mythos vom deutschen Brot.
Okay.
Fand ich hochinteressant. Also Björn Wiese sagt immer zu mir, so wie wir backen, sagt er, gibt es vielleicht 30 Bäckereien in Deutschland von 11.000 Bäckereien. 30 von 11.000. Ich habe das nie geglaubt. Und jetzt habe ich den Film angeguckt, der Mythos vom deutschen Brot. Und da ist ein Ernährungswissenschaftler, und der sagt ein paar Dutzend. Also hat Björn wieder recht gehabt. Ich glaube ja Björn immer alles, aber jetzt hat er schon wieder recht. Das ist für mich so ein Bereich, weil ich ja nicht im Handwerk groß geworden bin, da bin ich sehr, also da lerne ich auch erst, warum das alles so ist. Tatsache ist folgendes: Die Deutschen essen ein Brot, zumeist Brot, das nicht mehr handwerklich hergestellt worden ist. Nummer eins. Nummer zwei ist, die Handwerksbäcker versuchen nicht, den guten Handwerksbäckern nachzueifern, sondern der Industrie. Damit sind sie auf verlorenen Posten. Den Kampf kann man nicht gewinnen.
Naja.
Aber es wäre ganz schön, wenn sie sich mal die anderen Handwerker zum Vorbild nehmen. Tun sie aber nicht. Punkt 3. Gutes Brot zu machen ist aufwendig, und dafür brauche ich Menschen. wenn ich die Menschen nicht habe und wenn ich selber keine Freude am Job habe, dann kommt da auch nichts Gescheites raus. Das ist ganz einfach so. Und der Konsument verlangt nach billigem Mist. Also kriegt er billigen Mist. Und das machen wir halt ein klein wenig anders.
Ja, das hört sich ja auch sehr erfolgreich an. Also auch gerade was das, ich meine, großes Thema ist ja Mitarbeiter, also Bäcker zu finden oder Leute, die sagen, ich bin bereit, morgens um 2 oder 3 aufzustehen und zu backen und zu unmöglichen Arbeitszeiten für relativ wenig Geld zu arbeiten. Aber bei dir scheint es ja kein Nachwuchsproblem zu geben.
Bei uns gibt es kein Nachwuchsproblem. Allerdings muss ich natürlich sagen, wir legen keinen Wert auf die Qualifikation, sondern wir legen Wert auf die Motivation. Mhm. Wir sagen, Beispiel heute da draußen in der Backstube, das sind heute 4 Quereinsteiger und ein gelernter Bäcker. Und ein Quereinsteiger, der dann den Meister gemacht hat. So, das war also eigentlich auch nochmal eine andere Entwicklung. Wir haben eben unser Konzept entwickelt, weil wir wollten, dass wir motivierte Leute bekommen und nicht versuchen, gelernte Bäcker, die in einer anderen Welt groß geworden sind, die umzupolen. Das funktioniert nämlich meistens nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, das anders zu machen. Und damit haben wir Erfolg.
Wie siehst du denn die Zukunft? Glaubst du, dass das insgesamt mehr werden wird? Also weiß ich, in 15 Jahren, dass wir wieder mehr handwerkliche Bäckereien finden werden in Deutschland? Siehst du irgendwie positiv in die Zukunft? Oder was ist da so ein eigener Blick, wie du denkst, sich das weiterentwickeln wird?
Also, es tut mir leid, ich kann sowas nicht richtig. Ich muss also dazu sagen, es ist mir eigentlich wurscht. Weil es auf mich selbst keine Auswirkungen hat. Die sollen machen, was sie wollen. Ich glaube, ich sag mal, was ich mir ganz sicher bin, was passieren muss, damit sich etwas ändert. Ihr Politiker, beantwortet die Frage, von der du hoffst, dass sie gestellt worden ist. Wenn sich im Handwerk, wenn Handwerk wieder eine Bedeutung haben soll bei den Bäckern, dann muss das Handwerk sich ganz gewaltig ändern. Im Moment ist es nur ein einziges, also wir reden im Handwerk, gerade bei den Verbänden, gerade in den großen Handwerksorganisationen, über meiner Meinung nach die vollkommen falschen Dinge. Wir sollten reden über die Qualität der Ware, die wir herstellen, an erster Stelle und an zweiter Stelle, wie wir ausbilden, damit wir zu dieser Qualität kommen. Und diese Diskussion wird nicht geführt. Die Diskussion, die wir ansonsten führen, ist Bürokratieprobleme, Kassenbon, wie sexy das Handwerk doch eigentlich ist, wenn ich um 2 Uhr aufstehen muss. Bollocks. Nichts ist sexy, wenn ich um 2 Uhr aufstehen muss. Das ist alles Blödsinn. Sondern wir müssen anders ran. Und das sind so Sachen, da, wenn das nicht funktioniert, dann werden wir eine ganz winzig kleine Gruppe bleiben. Deswegen tue ich mir das so schwer, dass ich sage.
Denkst du denn, nochmal, vielleicht auch eine schwierige Frage, aber denkst du, ist das, also wenn ich den Alltag der Menschen, meisten Menschen anschaue, ist, ne, also wo zum Beispiel, wo kaufe ich Brötchen? Also gerade wenn ich irgendwo Pendler bin, ne, ist ja so ein Thema, groß Bahnhöfe, S-Bahnhöfe, ja, etc. Und da sind halt die großen Ketten. Glaubst du, ist es möglich, an solchen Orten handwerkliche Bäckereistuben oder auf jeden Fall verkauft zu haben? Also ist es möglich, sowas, was du machst, auch größer zu denken?
Klar, absolut. Absolut, das machen wir ja gerade. Also genau das machen wir. In der mobilen Bäckerei, ich gehe nochmal zurück zu dieser schweizerischen Feldbäckerei, die kann ich zur Not auf die Hälfte reduzieren vom Platz her. Klar kann ich, muss nur wollen. Ich stelle mir ja auch immer die ganze Zeit die Frage, wenn die Jobs, also viele betriebswirtschaftliche Jobs, immer weiter automatisiert werden und ich immer weniger Menschen brauche, was machen die eigentlich in 20 Jahren? Und ich sehe ja jeden Tag, welche Erfüllung wir Menschen bieten können, wenn sie wieder mit ihrer eigenen Hände etwas erstellen, was von anderen Menschen so gewertschätzt wird, dass sie dafür einen relativ hohen Preis bezahlen. Mhm. Also ich mache mir für uns da überhaupt gar keine Sorgen.
Ja.
Beantworte die Frage und sage, ja, das kann man überall tun,
ja,
aber man muss es halt ausführen. Mhm. Und dem entgegen steht zum Beispiel die die Marktzugangsbeschränkung, das ist zum Beispiel der Meisterzwang in Deutschland, wo was vollkommen meiner Meinung nach mittlerweile überholt und unberechtigt ist. Aber so ist es halt. Da sind wir halt alt und verknöchert und wissen uns halt nicht besser zu helfen.
Ja.
So ist es halt.
Hm. Aber spannend, ich meine, vielleicht nur abschließend da, weil ihr sagt, ihr macht das schon. Ich habe auch gehört, dass ihr jetzt unterschiedliche mobile oder kleine Bäckereien an unterschiedlichen Orten Brotbrücken bringt und genau bringen wollt. Ne? Vielleicht kannst du da abschließend noch was sagen. Ihr seid jetzt, ihr habt was an einer Universität?
Wir sind am Campus in Buch.
Mhm.
Da backen wir jetzt seit ein paar Wochen. Eigentlich zu 90% fertig jetzt. Und wenn das Konzept dann komplett fertig ist, also wenn es dann umgesetzt werden kann, dann stelle ich mir vor, Stück für Stück, aber ganz, ganz langsam Brotbrücken zu bauen. Und Leuten die Möglichkeit zu geben, kleinzellig, da lege ich großen Wert darauf, kleinzellig Stück für Stück zu wachsen.
Brotbrücke, was ist der Unterschied zwischen jetzt so einer Bäckerei oder Backstube und einer Brotbrücke?
Eine Brotbrücke ist eine Wechselbrücke, ein ehemaliger Container, der im Fernverkehr eingesetzt wird.
Ah.
Und die heißen Wechselbrücken, Wechselkoffer, Wechselpritschen. Ja. So heißen die Brücken.
Mhm.
Und wir nennen es halt eine Brotbrücke, weil es sind diese ISO-Container, die werden umgebaut und zur Bäckerei und da ist alles drin.
Da wird alles von A bis Z auch gemacht.
Und da wird, kommt Rohmaterial ran.
Mhm.
Mehl, Wasser, Salz und kommt Brot raus. Das muss vor Ort gemacht werden, da mache ich auch keine Kompromisse.
Mhm. Okay. Wunderbar, ich meine, wir können noch viel.
Machen wir noch was anderes?
Ja, okay.
Wir müssen ja uns den Vergleich auch stellen.
Ja, ja. Genau, also Florian ist kurz rausgegangen und hat ein Brötchen, ein Domberger Brötchen.
Eine Semmel.
Eine Semmel.
Ganz genau, richtig.
Für mich, ich bin Norddeutscher, für mich sind immer alles Brötchen.
Ist komplett in Ordnung, man darf das nennen, wie man will.
Ah ja, große Poren, der glänzt schön drinnen.
Daran sieht man, das ist also mit Sauerteig gemacht, ohne Hefe.
Mhm.
Das heißt, das Erste, hier riecht es nicht nach Hefe.
Ja.
Sondern es riecht sauer.
Mhm. Aber ist das nicht auch, sagen nicht mehr Leute auch so, sauer. Also weil sauer ist ja so ein, ne, ist auch ein Stück weit ein gelernter Geschmack erstmal.
Absolut, sonst man muss sich daran gewöhnen.
Mhm.
Und jetzt essen? Also es ist feucht.
Ja, feucht. Sehr, scheint auch, also
viel pappiger.
Mhm.
Also so.
Und es ist wirklich Kleber. Also Gluten ist ja auch Kleber. Also
meine Herren, richtig viel Gluten drin.
Mhm. Aber ganz andere Konsistenz im Mund. Das,
ja.
Es schmatzt fast so. Das so.
Also das ist schon was ganz anderes
wie das. Mhm. Und jetzt ist viel feuchter. Angenehmer, leicht säuerlicher Geschmack, aber eben auch nicht zu so doll.
Manchmal schon.
Ja.
Übersäuert so auch, ja. Dann schmeckt es nur noch mir.
Mhm, lecker. Auch Speichelfluss.
Also da brauchen wir uns nicht verstecken.
Mhm. Nö. Auf gar keinen Fall. Okay. Super, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Brezel. Ich kriege auch noch eine Brezel. Ist ja fast wie Geburtstag hier. Vielen Dank für deine Zeit, Florian.
War mir ein Vergnügen.
So, ich habe den Podcast zu früh beschlossen. Ich wollte ganz kurz aufklären, wo die Brötchen her sind, beziehungsweise die Unterschiede, ohne jetzt genaue Namen der Bäcker zu nennen. Aber wir haben hier, das ist aus dem Bio, dieses Runde, das leicht dunklere gewesen, wo das heißt, da ist sauer, da hast du ein bisschen Sauerteig rausgeschmeckt, trotzdem zu trocken. Das ist, wird als Sauerteigbrot auch verkauft, Brötchen. Interessante Zutaten da drin. Also es ist Weizenmehl, 41% dann Wasser, 18% Roggen, Reis, Sirup, Sonnenblumenöl, Meersalz und Hefe ist da drin. Du guckst sehr erstaunt oder verdattert. Wahrscheinlich genau Zutaten, die du normalerweise nicht in dein Brot tust.
Ich würde mich fragen, warum.
Ja, also Reissirup hat mir auch hier, das ist dieses Baguette-Brötchen, das wird handwerklich hergestellt, aber das war als erstes. Auch aus dem Vegan steht extra dran, Baguette-Brötchen, Weizenmehl, Wasser, Meersalz, Hefe, Vollkorn, Dinkel, Sauerteig soll hier ein bisschen dran, Weizeneiweiß, Dinkelmalz und Acerola-Pulver.
Altbacken, ja.
Okay. Hier mit drinne. In diesem Baguette. Das andere, dieses Länglich, wo du auch sagst, es sieht sehr industriell aus. Das ist von so einem großen deutschen Backkette.
Ja.
Da weiß ich jetzt nicht genau die Zutaten, was da alles drin ist.
Ja, das sind auch mehr als 200.
Und das letzte, dieses quadratische Tic-Tac-Toe, das dir eigentlich, glaube ich, fast noch, also für den ganzen Weißen, glaube ich, am besten gefallen hat, ne? Das ist auch aus einer Bio-Backstube.
Also das ist das Einzige, das ich kaufen würde.
Wo die mir auch sagten, da ist nichts anderes als Mehl, Wasser, Salz und Hefe drin.
Das ist das Einzige, das ich kaufen würde. Die anderen würde ich nicht kaufen. Mhm. Also das ist dieser Rundling, der ist mir... Der Rundling, der weiß nicht, wo er hin will. Mhm. Der kommt rein und sagt, ich bin hier, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Das andere ist mir zu trocken und Tic-Tac-Toe war das, was... Das ja. Fand ich auch... Oh, das geht auch noch. Wurst dazu, aber Tic-Tac-Toe war eigentlich das Einzige, was ich kaufen würde.
Ja. Okay. Vielen Dank, dann haben wir das auch noch aufgelöst.
Jawohl.